Wenn du es sonst. Genau. Also es bleibt dabei, bei Gott ist nichts unmöglich. Es soll, also wir gehen ins Alte Testament, 1. Samuel 14, die Verse 1 bis 14, da geht es um Jonathan und seinen Waffenträger. Auch eine Geschichte, wo man sieht, wie groß Gott ist und wo man erkennt, dass Gott sich im Schwachen mächtig zeigt, also erweist, und dass Gott nicht den Stolzen und den Starken erwählt, sondern das Schwache. So vorab, was ist vorher passiert? Warum ist Jonathan bzw. das Volk Israel in dieser Situation? Israel wird mal wieder von den Philistern angegriffen, belagert. Die Bibel sagt, es waren allein 30.000 Streitwagen. Das ist, glaube ich, so viel wie, ich glaube, Mott mit Vororten, oder? Wie viele hatten wir? 32?
18.000.
18. Echt? Ja. Hier hat man irgendwas mit 30 gehört. Also mit allen Vororten wahrscheinlich zusammen wird es. Also doppelt so viel. Und das waren nur die Streitwagen. Ne? Nur die Streitwagen. Das heißt, in der Regel, glaube ich, 2 Pferde, ein Wagen und 2 Leute, glaube ich, drauf. Irgend sowas in der Richtung. Dann 6.000 Reiter. Das heißt, nochmal 6.000 Leute, die nur auf dem Pferd saßen und von oben eine runterhauen konnten. Und dann das Heftigste, Kriegsvolk wie Sand am Meer. Das heißt, die konnten das so auf Anhieb nicht mal, hoppala, du bleibst hier, die konnten das so noch nicht mal wirklich zählen. So viele waren das. Und Saul war damals König, also der erste König Israels, und der hatte wie viele Leute? Schätzt mal. Eine Zahl, einfach schnell reinrufen. 10.000. Viel zu viel. 6.000. Und von diesen 6.000, wie viele blieben übrig? Eine Zahl.
300?
Doppelt so viel. 600. 600 Leute blieben übrig, der Rest ist davon gerannt. Verständlich, oder? Also ich glaube, wenn ich da unten so einen ganzen Ameisenhaufen von Soldaten sehe, mit einem nochmal kleineren Ameisenhaufen Pferde, ich glaube, da würde ich auch rennen. Und wir kennen auch die Geschichte, Samuel war ja zu der Zeit noch tätig, und bevor Saul in den Krieg ziehen sollte, mussten sie ja das Opfer bringen. Und Samuel hätte kommen sollen und das Opfer bringen sollen. Und Samuel hat sich aber verspätet. Und Saul hat dann gesehen, dass ihm die Leute abhauen. Die haben sich wirklich in jede kleinste Ritze haben die sich versteckt, die Leute, die seine Soldaten. Und was hat Saul dann gemacht?
Eigenmächtig das Opfer gebracht.
Genau. Er hat es selbst getan. Und das war ein Riesenfehler. Das hätte er nicht machen dürfen. Und aber eigentlich könnte man jetzt meinen, okay, jetzt ist alles schiefgelaufen, was nur schief gehen kann. Jetzt kann man eigentlich nur noch darauf warten, dass die Israel niedermetzeln. Aussichtslos. Allein schon von dem Heer, also von der Armee her gesehen, aussichtslos. Aber was geschieht? Und dazu lesen wir jetzt erstmal die Verse, also 1. Samuel 14, 1 bis 14. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er nichts. Saul aber saß an der Grenze zu Gibea unter einem Granatenbaum, der bei Migron ist, und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Und Achia, der Sohn Achitubs, Ikabods Bruder, der Sohn des Pineas, der Sohn Elias, der Priester des Herrn in Silo, trug das Ephod. Das Volk aber wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke diesseits und eine Felszacke jenseits. Der Name der einen war Bozetz und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke erhebt sich nördlich gegenüber Michmas und die andere südlich gegenüber Gibea. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns zu dem Posten der Philister hinübergehen. Vielleicht wird der Herr uns, wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Gehe nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Da sprach Jonathan: Siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen: Bleib stehen, wir werden zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinuntergehen, und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben, und das soll uns als Zeichen dienen. Als sie nun beide den Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer kommen aus ihren Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf dem Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steige mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und jene fielen vor Jonathan und sein Waffenträger, hinter ihm tötete sie. So dass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Furchenlänge eines Joches Ackerland an die 20 Mann erschlugen. Jetzt brauche ich einen Schluck Wasser, weil sonst muss ich nicht stehen. Eine unglaubliche Geschichte. Also, mal so ein bisschen zusammengefasst. Saul sitzt an der Grenze zu Gibea und sein Sohn Jonathan verkrümelt sich mit seinem Waffenträger. Und da kommt Jonathan ein Gedanke, dass er sie angreifen sollte. Was würde sein Vater ihm wohl sagen oder ein anderer Außenstehender? Die zwei. Also, ich habe mal gehört, zu der Zeit gab es nur zwei Schwerter in Israel. Das eine hatte Saul und das andere hatte Jonathan und das war's. Mehr gab es nicht an Waffen. Ja, zu dir komme ich später. Was würde wohl Saul sagen, wenn er wüsste, dass Jonathan rübergeht zu den Philistern, um sie anzugreifen?
Neudeutsch, du hast ein Rad ab.
Du spinnst wohl.
Ja, also aus menschlicher Sicht total verrückt, lächerlich, absurd und auch lebensmüde. Weil wir lesen, auf einer gewissen Distanz hat er 20 Männer erschlagen. Das heißt, da stand nicht nur ein Kerl, nicht nur zwei Kerle, da standen wesentlich mehr an diesem einen Posten. Und er will den angreifen, will diesen Posten angreifen. Und wo war dieser Posten auch noch? Wir lesen von zwei Felszacken. Das heißt, die waren in einem Tal unten, die waren oben. Und dann lesen wir in den Versen 9 und 10, was für Zeichen die ausmachen. Was Jonathan für praktisch ein Zeichen ausmacht mit seinem Waffenträger, dass sie erkennen, dass sie im Willen Gottes handeln. Mag mal jemand vorlesen?
In Vers 9.
9 und 10.
Werden sie dann sagen: Stehe still, bis wir an euch gelangen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen: Komm zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. So hat sie uns der Herr in unsere Hände gegeben. Und das soll uns zum Zeichen sein.
Was für ein tolles Zeichen, oder? Mhm. Menschlich gesehen. Mhm. Ist doch eigentlich auch wieder total absurd. Eigentlich aus Menschensicht verrückt. Wenn sie sagen würden: Wir warten, bis die runterkommen. Wenn der erste runterkommt und die anderen schon hinterher klettern, dann hauen wir den einen runter, dann haben wir ein Schwert oder ein Spieß oder sonst was, was die gerade bei sich hatten, und dann metzeln wir die nächsten ab, so im Akkordarbeit mäßig. Aber nee, was sagt er? Nein, das ist nicht das Zeichen. Sondern wir klettern hoch. Und wenn wir ein bisschen weiter lesen, ein bisschen später lesen, Vers 13, wie sind die hochgegangen?
Auf Händen
und Füßen. Das heißt, die hatten nicht mal eine Hand frei. Also total absurd, total lächerlich, oder? Einfach nur wahnsinnig. Aber Jonathan wusste, genau in diesen Situationen wird Gott helfen. Und dann bin ich mir auch ganz sicher, dass es von Gott bestätigt ist, wenn sie uns hochrufen. Und dann braucht er auch keine Angst zu haben, wenn er hochklettert. Weil Gott hat, wie er es auch dann in den Versen sagt dann später, Gott kann sowohl durch wenige wie auch durch viele wirken. Bei Gott ist nichts unmöglich. Jetzt kann man sich in diesem Zug eigentlich auch gleich fragen, war Jonathan wahnsinnig oder wusste er genau, was er tut? Er wusste es. Und die Lösung steht ja dann im Vers 6, dass Gott durch viele und wenige wirken kann. Bei Gott ist nichts unmöglich. Bei uns ist es eigentlich genauso, dass wir Gott in schwierigen Situationen vertrauen können. Ich meine, Jonathan hat ja eine Bedingung gestellt. Das heißt, er ist nicht, bös gesagt, hirnlos in die Situation hineingerannt. Eigenmächtig. Sondern er hat schon ein Zeichen von Gott gefordert in dem Sinne. Vielleicht hat er an Gideon gedacht. Bei Gideon war es ja auch. Gideon hatte aber große Angst. Und Gideon hat sich genauso ein Zeichen von Gott erbittet. Und dann nochmal eins, dass auch ja sicher war. Und hier war es wieder genau das Gleiche. Gideon hatte sogar eine größere Armee. Aber was musste Gideon tun? Wer weiß das, Gideon?
Minimieren.
Genau.
Reduzieren.
Genau. Ich glaube, am Ende hatte er nur noch eine Armee von 300 Leuten oder so. Und selbst da ohne Waffen. Die hatten, glaube ich, nur eine Fackel und einen Krug, gell? Den sie dann zertrümmern mussten und schreien mussten. Und das war's. Und dann hat Gott genauso gewirkt wie hier beim Jonathan. Die haben ja dann Panik gekriegt, die Philister, als sie gesehen haben, dass Jonathan auf so einer kurzen Distanz 20 Männer erschlägt. Und dann hat Gott nochmal dieses Vorhaben bestätigt, das lesen wir später, indem er ein Erdbeben schickt. Und wenn die Leute sehen, da oben wird einer nach dem anderen von einem bzw. von zwei Männern niedergemetzelt und plötzlich fängt die Erde an zu beben. Ich weiß nie, was sie sich gedacht haben. Auf jeden Fall ist ein riesen Durcheinander entstanden und die haben sich praktisch gegeneinander gestellt und sind aufeinander losgegangen. Da hat Gott sie so durcheinander gebracht, dass sie sich praktisch selbst gegenseitig abgemetzelt haben. Später kommt dann noch, bemerkt das Saul und das Kriegsvolk bei ihm und dann stoßen die noch hinzu und jagen den Philistern noch nach und metzeln die auch noch zum Teil ab. Aber Gott hat mitgekämpft. Gott hat ein Erdbeben geschickt, wodurch die halt total durcheinander geraten sind und ja, alles so seinen Lauf genommen hat. Woher nahm Jonathan diese Kraft? Da können wir dann rüberschwenken zu Jesaja 40, 29, 31. Da ist die Lösung beschrieben. Also Jesaja 40, 29, 31. Wer mag mal lesen? Sonst bestimme ich einen. Ich habe es nur nicht alle auf. Ich warte noch mal ein bisschen. Jesaja 40, 29 bis 31. Udo, du hast das auf. Magst du mal lesen?
Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft und sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht.
Danke. In diesem Vers wird eigentlich ganz wunderbar beschrieben, dass Gott die Kraft ist, die wir brauchen. Dass Gott uns befähigt und dass wir Menschen eigentlich begrenzt sind. Und dass wir eigentlich schwach sind. Es steht geschrieben, von Knaben werden müde. Wofür steht das? Wofür ist das ein Bild? Beziehungsweise, wofür stehen Knaben, der Begriff Knabe, wofür könnte das ein Bild sein? Wenn ich meine zwei Jungs anschaue, dann sage ich Ausdauer.
Genau.
Was die zappeln und rumrennen, der Timo ist hundemüde, schläft schon fast am Tisch ein, Dann steht er auf und rennt noch auf der Terrasse hin und her. Dann sage ich, Knaben, dieses Bild steht für Ausdauer. Und hier steht, Knaben werden müde. Das heißt, wir Menschen, egal wie voller Kraft und Elan wir sind und sportlich, wir werden müde. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Das Ganze können wir aufs Geistliche übertragen. Oder sollen wir aufs Geistliche übertragen. Egal wie mental stark wir sind, irgendwann erreichen wir unsere Grenzen. Irgendwann sind wir am Ende. Und dann ist hier nochmal ein Begriff, junge Männer. Wofür könnte das stehen? Benni anschaue, den Jan. Kraft, ja. Du gehörst noch zu jung. Kraft, was noch? Stärke ist das gleiche fast. Mut, Elan, Ausdauer kann es auch sein. Genau, aber selbst Kraft, unsere Kraft, sowohl körperlich als auch geistig, ist begrenzt. Irgendwann sind wir am Ende. Heute fällt ganz oft das allbekannte Wort Burnout. Immer häufiger, immer mehr. Es wird immer mehr gefordert, immer mehr sind am Ende. Immer mehr sind kaputt und können nicht mehr. Es können Sachen in der Arbeit sein, es kann in der Familie sein, im Freundeskreis, kann überall passieren. Dass man einfach total fertig ist. Wenn man das sich so vor Augen hält, dann soll man sich auch fragen, woher bekomme ich denn Kraft, wenn ich am Ende bin? Und die Verse sagen es. Gott gibt mir Kraft, wo ich am Ende bin. Wie viel Kraft gibt uns Gott denn? So, dass ich gerade so über die Runde komme oder kurz davor und den Rest muss ich mir selbst erarbeiten oder wie sieht es aus?
Mein Becher fließt über.
Genau. Gott gibt mir genug und noch mehr. Es wird ein Bild, ein Bild nochmal beschrieben in den Versen mit einem Adler. Ich finde, das Bild ist echt genial, wenn man sich das mal vorstellt. Wer von den Kindern weiß, was so im Schnitt die größte Adlerspannweite ist? Es gibt größere Vögel mit größerer Spannweite, aber hier ist vom Adler die Sprache. Leni, weißt du es? Wenn nicht, dann schätz mal. Wie viel Meter Spannweite hat ein Adler? Also der größte. Sammy weiß es.
Drei?
Nein, da bist du schon fast bei den Albatrossen.
Kondor hat drei.
Genau, Kondor hat 3 bis 3,2, glaube ich. Und der größte ist der Wanderalbatross, glaube ich, mit 3,7 oder irgend sowas. Bis fast 4 Meter. Nee, ein Adler hat 2,5. Aber 2,5, das ist so, eine Tür hat im Schnitt 2 Meter, nochmal einen halben Meter drauf. Und so ein Seekopf, wie bitte? Der Jan hat im Schnitt 2 Meter, nochmal ein Viertel drauf. Und ein Adler, ich habe mal welche im Zoo beobachtet, also ein Weißkopfseeadler hat ungefähr die Höhe, wenn er auf dem Ast sitzt. Und wenn er dann nochmal die Flügel ausbreitet, das ist ein Riesending. Das sieht gigantisch aus. Und wenn der dann anfängt zu schlagen, da fliegt nur der Staub. Und wenn der dann mal hochgeht, das ist einfach Wahnsinn. Und wie sieht das dann aus, wenn man das in Worten fassen will? Außer denen, die ich eben schon genannt habe.
Majestätisch.
Genau, das ist das erste Wort, was ich auch aufgeschrieben habe. Majestätisch. Kraftvoll, mächtig, edel. Und so werden wir dann auch sein, wenn Gott uns die Kraft schenkt. Er gibt uns ein Stück von seiner Herrlichkeit in dem Sinne. Er gibt uns die Kraft. So wird es uns gehen, wenn wir uns an Gott halten. In der Bibel steht, bei mir in der Übersetzung steht, die auf Gott harren, die an ihm festhalten. So wird es denen ergehen. Und dann kann man sagen, wir werden laufen und nicht matt werden. Wandeln und nicht müde werden. Das heißt, man kann sagen, Gott befähigt uns absolut. Er schenkt uns, oder wie Alvin gesagt hat, er lässt den Becher überlaufen. Nach Psalm 23. Ne? Damit ist natürlich nicht gemeint, dass Gott uns Kraft schenken wird für einen Wettlauf, für irgendeinen Wettkampf, der, sage ich mal, physisch ist, sondern das Ganze müssen wir eher aufs geistliche Leben übertragen. Und wenn wir dann wieder zurückschwenken auf die Geschichte von Jonathan, wer so die Feinde im geistlichen Leben sind, was meint ihr so, was sind da so die Feinde, die Philister in unserem geistlichen Leben, gegen die wir ankämpfen, gegen die wir Kraft brauchen?
Handy.
Du bist schon ganz modern, okay. Handy, je nachdem wie es eingesetzt wird, okay. Das Handy muss nicht absolut Sünde sein, es kann Sünde werden. Wenn man süchtig wird und alles andere in den Hintergrund zerfällt und man sich auf falsche Seiten begibt und dergleichen Spiele und dergleichen.
Das ist doch Sünde.
Genau, um es mal allgemein zusammenzufassen. Ich habe mal so einzelne Begriffe noch aufgeschrieben wie Egoismus, Streitsucht, Bosheit, Faulheit und so weiter. Da können wir jetzt noch einiges. Paulus hat da mehrere Auflistungen, wenn wir mal in Briefe von ihm reinschauen. Wenn wir, was können wir da so draus nehmen, aus diesen, wenn wir mal so zusammenfassen, aus dem, was ich gesagt habe? Oder ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Wenn wir am Ende sind, wenn wir keine Kraft mehr haben, dann ist das normal, weil wir Menschen sind begrenzt. Aber es ist auch ein Stück weit, ich sag mal, fast gewollt von Gott, dass wir erkennen, dass wir nicht alles in der Hand haben, sondern wir brauchen Hilfe. Und die finden wir nur bei Gott, nicht bei irgendwelchen Selbstfindungsseminaren, bei irgendwelchen selbstverherrlichenden Religionen, wo man sich selbst finden muss und gut werden kann und muss. Nein, wir sind schwach und bedürftig. Und Gott ist es, der uns befähigt und Kraft gibt und uns da durchträgt. Wir müssen uns halt auch helfen lassen. Und ja, vielleicht denkt ihr mal die Woche an die Verse, wenn es euch, oder nicht nur die Woche, vielleicht denkt ihr mal, wenn es euch schlecht geht, an die Verse und an die Geschichte von Jonathan, dass bei Gott nichts unmöglich ist, dass er uns die Kraft gibt und dass er uns Kraft schenkt. Und nicht nur ein bisschen, sondern viel. Und oft auch mehr, als wir erwarten. Und egal wie ausweglos die Situation scheint, Gott hilft uns. Genau. Benni, wolltest du noch ein Lied? Hattest du da vorhin eins? Oder hat sonst jemand ein passendes Lied? Das ihm gerade so in den Kopf schießt.
Ich kenne das Lied, ich kenne nur drei Versen, aber ich weiß nicht, wie das heißt.
13?